Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen haben wir uns immer wieder mal in der Apostelgeschichte bewegt, in der die Entstehung der ersten christlichen Gemeinde zunächst in Jerusalem erzählt wird. Am Anfang steht das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Er setzt die Gläubigen in Bewegung, sie erzählen von Jesus Christus und viele werden angezogen von diesem Glauben, von diesem Jesus Christus und lassen sich taufen. Beim Familiengottesdienst mit den Konfi-Kids vor einigen Wochen haben wir dann die Geschichte von dem Äthiopier gehört, dem Finanzbeamten, der aus Äthiopien kommt und schon wieder auf der Rückreise ist und dann mit Hilfe des Diakons Philippus auch zum Glauben findet und sich taufen lässt. Ganz viele Aufbrüche, und unser Predigttext für heute, der lenkt jetzt auch den Fokus auf diese junge christliche Gemeinde. Er steht im 4. Kapitel und beschreibt relativ kurz diese junge Jerusalemer Gemeinde. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Dank sei dir, Herr, für dein Wort des Lebens. Amen. Zwei Dinge werden gleich im ersten Satz über diese junge christliche Bewegung gesagt. Erstens, sie waren ein Herz und eine Seele. Das heißt, sie waren einig im Glauben. Und zweitens, sie behielten ihr Eigentum, ihren Besitz nicht für sich, sondern teilten ihn, gaben ihn in die Gemeinschaft der Gemeinde, damit die Notleidenden davon etwas haben konnten. Immer wieder wird in der Bibel ja von Konflikten unter Menschen erzählt, Konflikten auch mit Gott. Und die Apostelgeschichte spart diese Konflikte auch nicht aus. Zum Beispiel gab es auch Konflikte um diesen Josef Barnabas, der da so ganz unvermittelt auch in unserem Text aufgetaucht ist, der beschrieben wird, dass er ein Levit ist, aus Zypern gebürtig, und der auch so einen Acker dann verkauft und in die Gemeinde gibt. Er scheint eine der Schlüsselfiguren in dieser Bewegung gewesen zu sein. Er taucht immer mal wieder auf in der Apostelgeschichte, vor allem in Apostelgeschichte 9, wo er scharf mit Paulus aneinander gerät, so heißt es wörtlich. Die beiden haben einen handfesten Streit. Die Frage ist, wollen sie den Markus als Mitarbeiter mit auf die Missionsreise nehmen? Der eine will, der andere nicht. Am Ende trennen sich ihre Wege und jeder geht sozusagen seinen Weg. Also es gibt handfeste Konflikte, aber es gibt auch immer wieder große Einigkeit. Und das beschreibt hier unser Predigttext. Gott schenkt das immer wieder seiner Gemeinde, dass sie auch zusammenfindet, dass sie begeistert werden, weil sie gemeinsam wegsehen von sich hin zu Jesus Christus. Und so erzählt es unser Predigttext. Die Einigkeit ist da und sie hat greifbare Folgen. Diese Frauen und Männer, die vielfach recht frisch im Glauben waren sicherlich, die sind bereit, ihren Besitz zu geben, wenn sie über Eigentum verfügen, und wenn eben es notwendig ist, wenn jemand Not leidet. Der zweite Vers gibt uns den Grund für diese starke Gemeinschaft. Da heißt es, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Man kann der ganzen Apostelgeschichte diese Überschrift geben: Leben aus der Kraft der Auferstehung. Wenn die Apostel predigen, das wird ja immer wieder lang zitiert, dann steht immer die Auferstehung Jesu im Fokus. Und hier wird alles, was sie da bezeugen, auf diesen einen Begriff gebracht. Sie bezeugen die Auferstehung des Herrn Jesus. Mit ihr hat Gott bewiesen, das Zeugnis dieses Menschen ist wahr. Der Gekreuzigte ist euer Retter. Er lebt und ihr sollt auch leben. Kurz zuvor in Apostelgeschichte 3 gibt es eine tolle Szene, die Kinder heute im Kindergottesdienst hören, da mit Petrus und Johannes, die zum Tempel gehen, die beten wollen, und dann sitzt ein gelähmter Bettler am Eingang und bittet um Almosen, und dann sagt Petrus zu ihm, wahrscheinlich hat er all sein Eigentum sowieso schon der Gemeinde gespendet, deshalb sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Diesen mutigen Satz sagt er zu dem Gelähmten, greift herunter und der nimmt seine Hand, lässt sich aufrichten und seine Knöchel, seine Füße werden fest und er kann gehen, er kann laufen, er lobt Gott. Ein Zeichen der Auferstehungskraft Gottes. Natürlich keine Methode, mit der wir jetzt alle Wunder heilen. Es ist die Freiheit Gottes, aber auch solche Wunder zu tun. Und er tut das da und zeigt damit die Auferstehungskraft, die ist ganz real. Wir können sie hier schon erleben auf ganz unterschiedliche Weise, so wie Gott uns das auch schenkt. Aber das bedeutet es, in der Kraft der Auferstehung zu leben, damit zu rechnen, dass keine Macht der Welt uns niederdrücken kann, auch keine Krankheit oder wie es bei dem Gelähmten war. Und darauf dürfen wir hoffen. Das ist unsere christliche Hoffnung. Nachher im Vaterunser werden wir beten, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist die Kraft des lebendigen Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der eben auch unsere Hoffnung ist. Und das erleben wir heute, das haben damals auch die ersten Christen erlebt. Und wenn Gott uns diese Kraft der Auferstehung zukommen lässt, wenn er uns Glauben schenkt, unseren Blick weitet, dann sehen wir eben auch die Not unserer Schwestern und Brüder, so wie das die ersten Christen damals auch getan haben. Da gibt es Arme, Bedürftige, Witwen und Waisen. Und wenn wir diese Hoffnung haben, dann werden wir frei, uns an unserem Besitz zu klammern. Es geht in dieser Beschreibung der frühen christlichen Kirche nicht um ein Modell des Kommunismus, um den Zwang zum Kollektiv. Wir haben da alle unsere Erfahrungen mit und unsere Bilder. Es geht hier darum, dass Menschen, die Besitz haben, bereit sind, diesen zu geben für die Notleidenden. Eigentum und Eigenverantwortung wird nicht aufgegeben, aber wenn es Mangel gibt, dann sind die, die etwas haben, in Gottes Namen dazu aufgerufen, davon zu geben. Und die ersten Christen hier, die tun das freiwillig und mit Freude. Sie leben in der Kraft der Auferstehung, sie leben in der christlichen Hoffnung und das hat eben greifbare Folgen. Trotzdem können und sollen sie auch eigenverantwortlich leben und auch wirtschaften. Die erste europäische Christin, die dann auch später in der Apostelgeschichte auftaucht, Lydia, ist ja eine Unternehmerin. Sie handelt mit Purpur und Purpurstoffen. Und ja, ihre Geschichte wird auch erzählt, wie sie dann auch weiter die Gemeinde unterstützt. aber eben weiterhin auch ihr Unternehmen vorantreibt. Daran sieht man, das normale Leben und Arbeiten hat auch nicht aufgehört, aber die junge Gemeinde hat Wege gesucht, die Notleidenden zu unterstützen. Die Wohlhabenden haben nicht einfach nur geschaut, dass sie immer wohlhabender werden und sich sozusagen ihre eigenen Sicherheiten aufbauen, sondern sie haben zuerst nach der Gemeinde Jesu und nach den Bedürftigen geschaut. Und hier wird deutlich, diese Hoffnung auf die Auferstehung Jesu, die hat greifbare Folgen. Sie ist nicht nur ein schöner Gedanke am Feiertag, sondern sie darf unser Handeln und gerade unseren Umgang mit Geld, mit Besitz, sozusagen die harten Sachen, die darf und soll dieser Glaube an die Kraft Jesu Christi auch prägen. Und ich denke, dazu ermutigen uns die ersten Christen mit ihrem Leben. Sie ermutigen uns, in dieser Auferstehung, in dieser Kraft Jesu zu leben. Und das bedeutet zum einen, aktiv Schritte in dieser Kraft des Glaubens zu gehen. Der Glaube ist im Neuen Testament nicht so was Allgemeines im Hintergrund, sondern es ist immer etwas, was mich auch etwas wagen lässt, was mich konkrete Schritte gehen lässt, so wie Petrus, der aufs Wasser heraustritt, um dann die Hand Jesu zu ergreifen und sozusagen gleich empirisch den Test auch hat, ob das hält. Und so wie der Gelähmte, der da am Eingang des Tempels sitzt und dann auch die Hand von Petrus ergreift und sich aufrichten lässt und wirklich Schritte dann geht, ganz wortwörtlich. So dürfen wir auf den auferstandenen Jesus Christus, den Lebendigen, auch heute vertrauen und Schritte des Glaubens, wo sie für uns dran sind, wirklich auch gehen. Und ganz konkret ermutigt uns eben das Zeugnis der jungen Gemeinde, dann unser Herz gerade auch nicht an unserem Besitz und unsere Sicherheiten zu hängen, sondern diese immer wieder neu, ich glaube, das muss man immer wieder neu auch wagen, das loszulassen um Jesu Willen, um der Gemeinde Willen, um der Notleidenden Willen. Weil es die gute Botschaft von Jesus Christus ist, die uns wirklich reich macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.